Ja, liebe Geschwister, um die Schöpfung soll es heute gehen. Wenn man ja so im Frühling, im Frühsommer durch die Natur geht, dann sprießt und blüht es überall. Brigitte sagte gerade, sind durch die Felder gefahren, überall ist es gelb, der Raps blüht. Ein sehr schönes Bild. Ja, es geht um die Schöpfung. Wir lesen heute die ersten Verse der Bibel. Die erste Schöpfungsgeschichte. Den Text kennt ihr alle. Und weil sich meine Gedanken nahe an den einzelnen Passagen orientieren, möchte ich den Text vorab nicht komplett lesen, sondern ich lese die einzelnen Passagen dann, wenn es darum geht. Insgesamt geht es um 1. Mose 1, die Verse 1 bis 5, 14 bis 19, und dann von Vers 26 bis zum Vers 4 im zweiten Kapitel. Das sind der erste, der vierte, der sechste und der siebte Tag. Und vorab erlaubt mir ein paar Vorbemerkungen. Hier ist vom Ursprung der Welt die Rede. Aber wie könnten wir davon Bescheid wissen? Ist ja niemand dabei gewesen. Wer kann also davon berichten? Es gibt keine speziellen Offenbarungen darüber, die in der Bibel beschrieben sind. Es gibt keine Offenbarung, durch die sich Gott da in die Karten gucken ließe. Nirgends wird behauptet, Gott sei so oder so bei der Schöpfung vorgegangen. Und wozu auch? Es hätte ja gar keinen Wert. Hier geht es ja nicht ums Kuchenbacken, wo man genau beschreibt, was zu tun ist, damit es schließlich auch ein anderer machen könnte. Mal ganz blöd gefragt, wer hätte denn überhaupt die Macht dazu, sowas nochmal zu tun? Und auch selbst wenn die Beschreibung in der Bibel detaillierter wäre, könnten wir uns den Vorgang der Schöpfung genauso wenig vorstellen und davon ein Bild machen, wie wir uns von Gott selbst ein Bild machen sollen. Was wir hier am Anfang der Bibel vorliegen haben, ist also kein Bericht über den genauen Hergang. Es ist auch keine verbindliche Lehre über das Wie in Gottes Schöpfung. Vielmehr beginnt die Bibel mit einem großen Lobgesang auf den, der alles so wunderbar gemacht hat. Der Urheber wird gepriesen in diesem Bericht. Und dieser Lobgesang ist, wenn man es formal betrachtet, gestaltet wie ein Gedicht. Ein Gedicht mit 7 Strophen. Für jeden Schöpfungstag eine Strophe. Heute hören wir nur ein paar davon. Aber es sind eben 7 Strophen, die Gottes Schaffen in einzelnen aufeinanderfolgenden Schritten beschreiben. Jede Strophe beschreibt ein Tageswerk. Sie folgt einem bestimmten Rhythmus. Die gleichen Wendungen werden immer wieder wiederholt, wie in einer Liturgie. Gott spricht, Gott schafft. Es wird bestätigt, dass es tatsächlich geschehen ist. Und Gott gibt jedem Tageswerk seine Bestimmung und seinen Namen. Und am Ende der Strophe heißt es schließlich, da ward aus Abend und Morgen ein weiterer Tag. In der Regel wird jedes Mal dazu gefügt, Gott sah, dass es gut war. Und am Schluss sagt er, dass alles sehr gut war. Damit wird das Lob, dieses Lob des Schöpfers, ausdrücklich in Worte gefasst. Dieses Lob kommt aber nicht von uns Menschen. Denn wer sind wir, dass wir Gottes Werk beurteilen könnten und bewerten könnten? Wer wäre Gott, wenn er uns nach unserer Meinung fragen müsste? Der Schöpfer selbst sieht sein Werk an in seiner Weisheit und in seiner Allmacht und er bewertet es und sagt, es ist gut. Und wir können ihm nur nachsprechen und sagen, ja, es ist sehr gut. Also ein Loblied auf den Schöpfer, und keine Lehre von der Schöpfung. Wäre es anders, würde einfach zu wenig gesagt. Dafür bleibt alles zu unbestimmt, ja auch zu ein Stück weit unstimmig. Es wird mehr angedeutet als konkret beschrieben. Zu viele Fragen bleiben offen. In diesen Versen soll keine Lehre vorgetragen werden, die neugierige Fragen beantwortet. Ebenso wenig werden hier kirchlich abgesegnete naturwissenschaftliche Erkenntnisse ausgebreitet. Es reicht zu wissen, ja, unser Gott hat das alles in seiner Weisheit geschaffen. Und er verfolgt mit großer Anteilnahme, was daraus geworden ist. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Mit diesem einfachen Satz fängt alles an. Das hier, habe ich es jetzt so gelesen, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Dass hier der Plural steht, die Himmel, das liegt daran, dass es das Wort für Himmel im Hebräischen eben nur im Plural gibt. Das ist genauso wie das Lieblingswort der Schüler und Lehrer, Ferien. Ferien gibt es auch nur im Plural. Ja, die Ferien ist immer Mehrzahl. Also es ist nichts Besonderes, dass hier die Mehrzahl steht, der Plural, die Himmel. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Damit fängt alles an. Reichlich unspektakulär, diese Beschreibung, oder? Am Anfang ist Gott, sonst nichts. Gott schuf. Er brachte Himmel und Erde hervor. Wie das geschah, bleibt, wie gesagt, im Dunkeln, weil es das menschliche Denken und Vorstellungsvermögen genauso übersteigt wie das, was man gemeinhin als Urknall bezeichnet. Kann sich auch keiner vorstellen, wie das gewesen sein soll. Aber nicht nur das Wie übersteigt das menschliche Denken, auch das, was Gott geschaffen hat, ist in vielen wesentlichen Punkten unvorstellbar. Wir sollten uns da nicht einbilden, dass wir auch nur einen Bruchteil davon verstehen würden. Denn unser Wissen ist Stückwerk, schreibt Paulus an die Korinther. Wie recht er hat. Es ist vollkommen klar, Gottes Schaffen übersteigt alles menschliche Machen. Gott schuf Himmel und Erde. Mit diesem ersten Akt der Schöpfung schafft Gott die grundsätzlichen Voraussetzungen, den Lebensraum für alles, was danach kam. Die Erde aber war wüst und leer, und es lag Finsternis auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Mit dem Anfang, mit Himmel und Erde, ist es nicht getan. Es herrschen Chaos und Leere gleichzeitig. Die Dunkelheit, die dort herrscht, ist nicht die Abwesenheit von Licht wie in der Nacht, denn das Licht gab es noch gar nicht. Es gibt kein Licht, das war noch nicht geschaffen, noch nicht erfunden. Ja. Aber selbst diese finstere, chaotische, leere Welt ist kein Ort ohne Gott. Sie ist sein Geschöpf. Er ist in ihr. Sein Geist schwebt, vielleicht weht er auch schon, über dem Urozean. Und dann geht's los. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der erste Tag. Hier wird nicht nur geredet, hier wird nicht nur gesprochen. Rede und Tat fallen unmittelbar ineinander. Gott spricht und es geschieht sofort, unmittelbar, im gleichen Moment. Der Wille wird ausgeführt, ohne als jemand da ist, der ihn ausführen könnte. Das ist doch auch unvorstellbar, oder? Gott sagt, es werde Licht und das Licht ist da, sofort, in dem Moment. Fantastisch, oder? Wie kann das Licht, dieser ja, abstrakte Zustand, denn Ohren oder Antennen oder sonst was haben, dass es auf das Reden Gottes reagieren könnte? Es ist einfach dann da. Gott redet und es ist da. Es ist unvorstellbar. Es war Licht. Und das Licht spielt für die Schöpfung eine Schlüsselrolle. Gott bringt Licht in das Ganze, in das unvorstellbar Dunkle, dieses chaotische Durcheinander. Gott bringt Licht in das Ganze. Er klärt auf, er ordnet, er setzt die Schöpfung nach seinem Fahrplan in Gang. Bemerkenswert ist an der Stelle, dass das Licht ohne die Sonne da ist. Die kommt ja erst später. Das Licht ist gut. Es soll sich nicht mit der Finsternis vermischen. Eine Trennung in Tag und Nacht ist notwendig. Voraussetzungen werden geschaffen für das Kommende. Licht und Finsternis und die Zeit. Der erste Tag aus Abend und Morgen. Und Gott sprach, es sollen Lichter an der Himmelsausdehnung sein, zur Unterscheidung von Tag und Nacht. Die sollen als Zeichen dienen und zur Bestimmung der Zeiten und der Tage und der Jahre und als Leuchten an der Himmelsausdehnung, dass sie die Erde beleuchten. Und es geschah so. Und Gott machte die zwei großen Lichter, das große Licht zur Beherrschung des Tages und das kleinere Licht zur Beherrschung der Nacht, dazu die Sterne. Und Gott setzte sie an die Himmelsausdehnung, damit sie die Erde beleuchten und den Tag und die Nacht beherrschen und Licht und Finsternis scheiden. Und Gott sah, dass es gut war. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der vierte Tag. Am vierten Tag bekommt der Himmel seine Ordnung. Ziemlich aufwendig wird das erzählt. Deutlich wird, Sonne, Mond und Sterne sind Geschöpfe. Sie sind keine Götter, zu denen sie andere Kulturen gemacht haben. Vielleicht auch die Athener. Ja, haben zur Sonne, zum Mond gebetet, zu wem auch immer. Sie bündeln, also Sonne und Mond sind keine Götter, sie bündeln das geschaffene Licht, dienen dem Kalender und der Uhr mehr nicht. Sonnengott und Mondgöttin und die Sterne, die angeblich nicht lügen, werden wie Lampen an das Himmelsgewölbe geschraubt. Beleuchtungskörper sind sie, mehr nicht. Den fünften Tag überspringen wir, denn am sechsten geschieht etwas ganz Besonderes. Und Gott sprach, lass uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Auf die Erschaffung des Menschen läuft die ganze Geschichte zu. Gott kommt ins Nachdenken, er plant, lasst uns Menschen machen. Und er reflektiert, wozu sollen die Menschen gut sein, was sollen sie tun, was sollen sie machen? Sie sollen herrschen über die Fische und Vögel und die Landtiere. Wie sollen die Menschen sein? Vom Bild her, so wie er. Ein Bild, das ihm Gott gleich sei. Mann und Frau ist der Mensch. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Und Gott sprach, siehe, ich habe euch alles samentragende Gewächs gegeben, das auf der ganzen Erdoberfläche wächst, Auch alle Bäume, an denen samentragende Früchte sind, sie sollen euch zur Nahrung dienen. Aber allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was sich regt auf der Erde, allem, in dem eine lebendige Seele ist, habe ich jedes grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Und es geschah so. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag. Gottes Segen gilt Menschen und Tieren. Aus sich selbst heraus können sie sich erhalten. Der Mensch allerdings ist das einzige Geschöpf, das zu den anderen in ein Verhältnis gesetzt wird. Der Mensch herrscht über die Tiere. Diese Herrschaft ist keine Ausbeutung. Hier ist noch nicht einmal davon die Rede, dass die Tiere dem Menschen als Nahrung dienen sollen. Eine gute Herrschaft beruht auf Vernunft. Damit ist der Mensch ja ausgestattet. Wohin es führt, wenn der Mensch die Vernunft über Bord wirft, das kann man ganz deutlich sehen, wenn man sich in der Welt umsieht. Aber davon sind wir am sechsten Tag der Schöpfung noch weit entfernt. Zunächst kann hier festgestellt werden, alles ist sehr gut. Mit der Erschaffung des Menschen hat die Schöpfung vielleicht einen Höhepunkt erfahren. Vollendet ist sie aber noch nicht ganz. So wurden der Himmel und die Erde vollendet samt ihrem ganzen Heer. Und Gott hatte am siebten Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte. Und er ruhte am siebten Tag von seinem ganzen Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von seinem ganzen Werk, das Gott schuf, als er es machte. Pause, Ruhe, eine Unterbrechung, die brauchen wir wie die Luft zum Atmen. Gott vollendet seine Schöpfung nicht mit einem Schlussstein, nicht mit einem donnernden Schlussakkord, sondern mit einem Ruhetag. Keine Party, keine Einweihungsfeier, nein, Ruhe. Vollendet wird die Schöpfung in Ruhe. So sind Himmel und Erde geworden, als sie geschaffen wurden. Ja, kann das wirklich so gewesen sein? Wo sind die Dinosaurier? Dass die Geschichte, die wir eben gehört haben, die Schöpfung, der Schöpfungsbericht, keine wissenschaftliche Darstellung sein will, das wissen wir. Aber auch wenn es so ist, liegt doch die Wahrheit und viel Weisheit in dieser uralten Geschichte. So sagt sie zum Beispiel, dass die Welt eben nicht ein Produkt des Zufalls ist, sondern dass sie aus Gottes Willen und Wollen hervorgegangen ist. Da steckt ein Wille dahinter. Das hat einer gemacht. Einstein hat mal gesagt, der Alte würfelt nicht. Und damit meinte er, dass Gott nicht würfelt und dass da kein Zufall hintersteckt. Ja, es ist geschaffen, es ist gemacht. Das gibt der Welt und allem, was darauf lebt und allem, was ist, eine ganz andere Bedeutung als jene, die nur wissenschaftlich und materiell denkende Menschen ihr beimessen. Nein, wir begreifen die Welt nicht, wenn wir nur ihr Alter nach dem Beginn berechnen, wenn wir die chemischen Elemente zählen und wägen, wenn wir ihren Radius messen, die Umlaufbahn um die Sonne bestimmen und den Abstand des Mondes auf den Zentimeter genau angeben können, wenn wir Naturkonstanten auf die zehnte Stelle nach dem Komma berechnen können. Das ist alles spannend und faszinierend, aber das ist nicht alles. Es gefällt mir und meinem Glauben viel besser, mir Gott am Anfang der Schöpfung vorzustellen. Wie er das Licht ruft, wie er sagt, es werde Licht und es ist da. Das ist doch faszinierend, oder? Da kriege ich gar nicht drüber ein. Ja, wie er das Licht ruft, wie er das Land vom Trockenen trennt, die Pflanzen, die Tiere, die Menschen macht, das ist gewiss, so wie es beschrieben ist, unwissenschaftlich, aber es ist schön und wunderbar. Und ich kann meinen Glauben darauf aufbauen und ich kann mich daran freuen. Und wie er das genau gemacht hat, das bleibt uns hier verborgen. Amen. Ja, ich möchte gerne mit euch ein Lied singen. Wenn wir auf die Welt blicken, Herr, ich sehe deine Welt. Das Lied 458.